Die, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin hier oder ich komme aus Ochsenfurt und laufen lassen. Bin dann 2012 schon weitergezogen nach Liebenzell zum Studium und dann 2013 haben wir ein Bild, könnte jetzt kommen, vom Ehering konnten. Und diesen Ring, der war ganz besonders für uns, weil meine Tante, die Monika, die ist verwitwet und sie hatte sich gedacht, dass sie den Ehering von sich damals, den sie schon viele Jahre nicht mehr getragen hatte, und ihren Ehering, dass sie quasi mir und Verena diesen Ehering vermacht. Und diesen Ehering, deswegen steht auch verloren und wiedergefunden, habe ich Tölpel nach knapp 6 Monaten verlegt, verloren. Es war in Liebenzell, wir waren in der Küche tätig, abwaschen und so weiter. Und es war Winter, draußen lag Schnee. Und irgendwann von diesem Abendessen gemeinsam unter den Studenten und dann abwaschen auf dem Weg nach Hause, war nicht sonderlich weit, quasi im Haus hatte ich es dann bemerkt, der Ehering ist weg. Gefragt, wo kann der sein? Kann der in der Küche irgendwo sein? Auf dem Weg zu suchen hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht, weil im Schnee, wo der jetzt runtergefallen ist, wird man nicht wiederfinden. Die Hoffnung, dass man den irgendwann wiederfindet, die war groß. Einerseits Fundbüro, regelmäßig dann abgeklappert in Bad Liebenzell. Andererseits, als wir dann nach einem halben Jahr wieder aus dieser Wohnung ausgezogen sind, vielleicht könnte es ja doch irgendwo sein, dass er in der Wohnung war, alles umgedreht. So ein bisschen Hoffnung war dann noch da. Vielleicht hat man es ja zufällig irgendwo in Kisten eingepackt, den Ehering. Und dann kommt er, wenn man die Kisten dann 1,5 Jahre später wieder auspackt, zum Vorschein. Verloren hatte ich ihn definitiv. Ob ich ihn wiedergefunden habe, das würde ich gerne am Ende der Predigt mit euch teilen. Der Kontext, und ich möchte heute gerne über Lukas 15, und zwar das ganze Kapitel spannen. Ich denke, um das zu verstehen, was Jesus da denn sagen wollte, war ja bei ihm auch ein Redefluss. Und deswegen möchte ich heute nicht detailliert in die einzelnen Gleichnisse gehen, sondern den großen Bogen versuchen zu spannen. Und dafür sind eben auch die ersten Verse entscheidend, damit wir wissen, an wen denn das überhaupt geht, der, was denn die Ausgangslage ist. Wenn man das nicht weiß, dann geht der das Ziel oder der Kontext, in was das überhaupt hineingesprochen wurde, geht verloren. Ich möchte die ersten 3 Verse von Lukas 15 lesen. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder und isst an und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen das Gleichnis und sagte: An wen wird diese Gleichnisse gerichtet? Er sagte aber zu ihnen. Ist es jetzt, hier ist ja schon ein zweiteiliges Gruppengeschehen, die einen und die anderen. Und an wen ist dieses Gleichnis gerichtet? Oben steht von den Zöllnern und Sündern, dass Jesus quasi sich dieser Personengruppe hingegeben hat und sie angenommen hat und mit ihnen gegessen. Und wie kann man das nur? Und dann gibt es eben die anderen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Religiösen, manche sicherlich auch die sehr geistlichen Menschen. An wen ist dieses Gleichnis gerichtet? An beide? Ja. Wobei ich die Tendenz dahin sehen würde, mit ihnen geht es ja quasi, dass er mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten gesprochen hat und die haben sich bei ihm beschwert, dass er denn mit denen zusammen ist. Das heißt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten da vorhanden waren, das würde ich definitiv sagen. Ob dann noch ein paar Sünder mit dabei waren, würde ich nicht. Oder kann man aus dem Text nicht unbedingt herauslegen, ich würde hier mit ihnen ganz besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer sehen. weil die sich ja beschwert haben bei ihm. Wieso bist du mit diesen Sündern zusammen? Und dann noch die Frage an euch, wenn ihr diese zwei Personengruppen seht. In welche würdet ihr euch denn eingliedern? Ihr sitzt am Sonntagmorgen in einer Gemeinde. Ihr spendet vielleicht nachher in die Kollektenbox etwas. Manche von euch haben gebetet vorher in der Gebetszeit. Ich würde sagen, die Mehrheit der Leute, die hier sitzen, müssen sich definitiv in die religiös-geistlichen, die Gott eine Priorität beimessen, eingliedern. Vielleicht kommen manche Menschen aus einem anderen Hintergrund, aber pauschal gesagt, ich würde euch mal in diese Ecke schieben, weil ihr eben am Sonntagmorgen nicht zu der Mehrheit der Deutschen gehört und euch hier in einem Gottesdienst befindet. Die Überschriften in der Bibel, und das ist eine zweite Vorbemerkung, sind manchmal hilfreich. Oft finde ich sie hilfreich, aber manchmal sind sie auch irreführend, und das würde ich hier euch fragen wollen oder zum drüber nachdenken anregen, könnten sie denn bei Lukas 15 auch irreführend sein? Ganz gängig vom verlorenen Sohn, das steht dann quasi vor dem dritten Gleichnis, und die anderen Parallelgleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen oder der verlorenen Drachme ist bei 3 und mehr deutschen Bibelübersetzungen. Der Vater und seine 2 Söhne in der Gute-Nachricht-Bibel, das ist schon ein bisschen objektiver. Das sind 3 Akteure in der Geschichte, und wer wie rausgeht, kann man nicht sagen. Das Gleichnis von den 2 Söhnen, ja. Die Geschichte von einem Vater mit 2 unterschiedlichen Söhnen aus der Volksbibel, kann man auch mal drüber nachdenken. Unterschiedlich sind sie ja definitiv. Wer wie rausgeht, dieses Verlorene, das ist ja dann quasi rausgenommen worden. Und dadurch hat man, finde ich, auch etwas Objektivität gewonnen. Der verlorene und wiedergefundene Sohn im Singular. Also es geht um einen Sohn, der verloren ist und wiedergefunden wurde. NGÜ. Und dann von dem Buch Der wartende Vater. Finde ich eigentlich eine unglaublich spannende Überschrift, weil sie auch einmal komplett aus diesem Raster hinausfällt. Und verloren und wiedergefunden, neue evangelistische Übersetzung, das steht über dem gesamten Kapitel. Ich tendiere fast in diese Richtung bei einer Gesamtauslesung des Kapitels. Aber ich denke, weil das die Überschriften ja nicht direkt in den Urtexten stehen, deswegen hat man da auch eine gewisse gestalterische Freiheit, und deswegen sind die unterschiedlichen Übertragungen und Übersetzungen auch unterschiedlich an diesen Punkten. Aber, und das würde ich definitiv unterstreichen, eine Überschrift führt uns schon in eine Gasse hinein, in die wir mal zumindest in erster Linie denken. Und deswegen sind Überschriften auch gar nicht ganz zu vernachlässigen. Habe ich jetzt ein. Das Gleichnis von dem verlorenen und wiedergefundenen Schaf habe ich jetzt einfach mal wiedergefunden, auch mit hineingenommen. Die Geschichte kennen die meisten von euch. 100 Schafe, 1 separiert sich, 1 geht verloren, geht weg von den anderen 99, und der Hirte geht diesem Schaf nach und findet es wieder, und es hat auch ein geistliches Fazit, das Lukas als Schreiber des Lukas-Evangeliums bringt. Und er sagt in Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Eine direkte Auslegung dieses ersten Gleichnisses mit diesen 3 Punkten. Freude habe ich grün markiert. Diese Freude ist elementar in diesem ganzen Kapitel, Lukas 15. Ein Sünder, der Buße tut, im Verhältnis oder im Gegensatz zu denen, die keine Buße brauchen, weil sie gerecht sind. Würde man ja an sich vom Gleichnis auch nicht direkt drauf schließen, dass es jetzt um Sünder geht, die Buße tun. Es geht ja um Schafe und um dieses verlorene, gegangene und wiedergefundene. Die traditionelle Überschrift nochmal zum Hinterfragen. Wenn man dieses Fazit liest, kann man eigentlich doch unmöglich von dem verlorenen Schaf sprechen. Es geht doch eigentlich um dieses wiedergefundene Schaf und nicht um die, das eine, das verloren und wiedergefunden wurde. Der Fokus, die Gewichtung ist doch definitiv auf die, das eine, das Buße getan hat, und deswegen ist diese Freude im Himmel. Gehen wir ein Gleichnis weiter. Von dem verloren gegangenen und wiedergefundenen Geld. Über jedes Gleichnis könnte man sicher eine gesamte Predigt halten. Ich möchte jetzt grob zusammenfassen, darüber hinweg eilen. Die Frau hat 10 Drachmen, 10 Geldscheine und sie verliert eins von denen. Vielleicht ist es am passendsten mit meinem verlorenen Ehering. Und ich kann nachempfinden, wenn sie dann, wie auf dem Bild, ihr ganzes Haus fegt, ob es nicht doch noch in irgendeiner Ecke wäre. Wo sie sucht, wo sie andere Leute fragt, habt ihr das denn nicht gefunden? Habt ihr nicht meinen Ehering in der Küche gefunden? Beim Fundbüro oder irgendwo anders? Mir ist der wichtig. Und dieses Geldstück war für die Witwe extrem wichtig. Hier fällt das Fazit von Lukas etwas kürzer aus. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Auch wieder ein Gleichnis und ein Fazit, das dann danach hingestellt wird. Etwas kürzer wie davor, quasi die, die keine Buße tun, das wurde hier weggelassen, aber über diesen einen, der wiedergefunden wurde. Und wiedergefunden steht für diesen einen, der Buße tut, da ist die Freude bei den Engeln im Himmel. Und dann kommen wir zu diesem dritten Gleichnis mit dem bekannten Rembrandt-Bild. Bilder sind ja auch eine Interpretation einer Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, dass der Günther einmal uns dieses Bild ausgeteilt hat. Und seitdem ist es schon auch immer in meinem Gedächtnis geblieben. Aber doch auch habe ich mich hinterfragt in bezüglich der Interpretation von diesem zweiten Sohn. Wahrscheinlich ist diese Person, so wie sie gekleidet ist, könnte das der ältere Sohn sein. Aber doch möchten wir uns kurz dem jüngeren Sohn aus bengalischer Perspektive, könnte ich das auch noch etwas ausschlachten. Gegen die Kultur will er sein Erbe, wünscht sich, mein Vater wäre schon tot, dass ich an sein Geld rankomme, und geht weg. Er will die Welt erleben und kommt dann zu dem Punkt, dass diese Freuden der Welt, die er draußen erlebt, dass sie ihn nicht halten können. Er fällt in Ungnade und geht so tief runter, dass es kaum tiefer geht. Heutzutage würde man vielleicht sagen, dass er öffentliche Toiletten putzen würde an einem Hauptbahnhof. Oder vielleicht auch noch schlimmer in eurer Fantasie. Und diese Fremde, wo der jüngere Sohn weggeht, die kann ihn nicht halten, den jüngeren Sohn. Und da ist er unzufrieden und es kommt zu diesem Reueakt, zu diesem Wieder-Zurückkehren zu dem Vater. Und dieser Vater, und das ist, stellt dieses Bild unglaublich gut dar, wie er ihn zurückwillkommen heißt und mit den offenen Armen ihn wieder annimmt, den jüngeren Sohn. Es gibt nicht direkt ein Fazit wie bei den anderen beiden, eine geistliche Deutung, aber es gibt diesen Vers 24. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Aber sie fingen an, fröhlich zu sein. Eigentlich wie das erste, die Deutung, das Fazit. Und deswegen ist ein bisschen zu klein und auch verrutscht in der Folie. Kommen wir hier zu einem Fazit bisher. Ich habe mal eine kleine Tabelle erstellt von den Gleichnissen, wo wir eigentlich 4 hätten, mit verloren, wiedergefunden und Freude. Verloren bei den ersten 3 sind alle gegangen. Da sind wir uns sicher. Wiedergefunden wurden bei dem Schaf, dem Geld und dem jüngeren Sohn, sind wir uns auch sicher. Die Freude, die dazu kommt, im Himmel und auf Erden, hier ist sie im Himmel stärker, aber auch im Fazit, aber auf Erde bei der Witwe war die Freude auch gleich groß. Auf der Erde ist diese Fröhlichkeit definitiv zu finden. Und jetzt möchte ich dem älteren Sohn, dass wir in diese Richtung etwas weiterdenken und die wir uns ganz am Anfang, bevor wir das tun, nochmal die 2 Gruppierungen, die wir uns ganz am Anfang bewusst geworden sind. Unser Fokus sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, die religiösen und geistlichen Menschen, die Jesus in dem Gleichnis ansprechen will. Bei dem, was verloren gegangen ist und wiedergefunden wurde, sind wir eher bei der anderen Personengruppe, bei den Sündern und Zöllnern. Das heißt, jetzt hätten wir definitiv mit dem jüngeren Sohn hier den verlorenen Sünder, der wiedergefunden wurde und angenommen wurde, die hätten wir abgehackt. Und mit den Fazit und den geistlichen Deutungen sind wir auch dabei, die Sünder, die müssen es klar, die sind verloren gegangen und müssen wiedergefunden werden. Und dann eben geschieht die Freude auf der Erde und im Himmel. Und jetzt kommt der ältere Sohn, und da würde ich gern uns lesen ab dem Vers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Amen. Dieser ältere Sohn, wenn wir ihn einsortieren in diese beiden Gruppierungen von ganz am Anfang, sind wir bei den religiösen, geistlichen Menschen. Und zu diesen spricht Jesus. Und wenn man das Gesamte sich durchliest, dann ist das, würde ich sagen, fast der Höhepunkt von dem ganzen Kapitel. Was passiert mit diesem älteren Sohn? Dieser ältere Sohn ist beschäftigt mit dem Alltagsgeschäft und kann sich deswegen auch kaum über die Rückkehr seines Bruders freuen. Vielleicht mag er auch verbittert sein über die Feldarbeit, wo er denn zurückkommt. Er ist ja beim Vater gewesen. Er war nie weg von dem Vater. Aber irgendwie scheint's, er ist unzufrieden mit dem, was er hat. Dass er beim Vater sein darf, damit ist er nicht glücklich. Und so sagt er: Er hat nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Sein Wunsch war es, diese Freude, die wir auch davor schon hatten, fröhlich zu sein mit seinen Freunden. Es ging nicht darum, dass es geschmerzt hat, dass sein Bruder weggegangen wäre oder dass er darauf gewartet hätte, dass sein Bruder wiederkommt und er sich dann über seinen Bruder freuen könnte. Die Freude hat er woanders gesucht. In der Beziehung zu seinem Vater, in der Gegenwart des Vaters, hat er nicht diese Freude erlebt, nach der er sich gesehnt hat. Er hat sich nach Freude gesehnt und er hat diese Erfahrung, die sein jüngerer Bruder gemacht hat, die hat er nicht gemacht. Er hat nicht erfahren, dass die Ferne und von diesem Vater wegzugehen, dass das ihn nicht halten kann. Dass das nicht die Freude bringt, die er sich vielleicht erhofft, den Frieden in sich. Und dieser ältere Bruder, da gibt es dann in dem Text noch ein paar Raffinessen, wie er dann quasi nochmal deutlich macht, es ist eigentlich, möchte ich ihn gar nicht als den Jüngeren, als meinen Bruder bezeichnen, sondern sagt, es ist dein Sohn zum Vater. Er distanziert sich von ihm. Die Beziehung von Vater zum älteren Sohn, kann man die als verloren gegangen bezeichnen? Das war in der Vorbereitung und wenn ich das lese, eigentlich meine größte Frage. Weil dieses verloren gegangen sein von dem Schaf, dem Groschen und dem jüngeren Bruder, das sieht man doch gar nicht in diesem letzten Betrachtung von dem älteren Sohn. Kann man ihn als verloren bezeichnen oder ist dieser Schluss zu hart? Ich denke, man kann das tun. Der ältere Sohn ist verloren gegangen, weil er mit dem Wunsch und der Herzenshaltung des Vaters nicht mehr übereingestimmt hat. Es war nicht Einheit im Geist, die mit dem Vater nicht mehr gepasst hat. Wenn man den Text genau liest, ob der ältere Sohn wie zu beantworten, vielleicht. Diese Frage ist aus meiner Sicht nicht zu beantworten aus dem Text heraus. Man wird sich's vielleicht wünschen, dass er die Kurve gekratzt hat, der Einladung des Vaters gefolgt ist. Und da, wenn man jetzt sich nochmal für die dritte Person, für den Vater stark machen würde und von dem Buch die Überschrift nehmen würde, der wartende Vater. Er hat auf den jüngeren Sohn gewartet mit ausgebreiteten Armen. Er hat auf den älteren Sohn gewartet, er ist rausgegangen. Er ist von diesem Fest, von dem Feiern, ist er nochmal gegangen, um seinen älteren Sohn zu suchen. Was haben die Schriftgelehrten und Pharisäer verstanden, als sie diese Geschichtsreihung, und ich würde fast sagen, die vier Gleichnisse gehört haben? Was ist in ihrem Kopf durchgegangen, wenn wir nochmal das bezeichnen. Und in diesen vier Geschichten kommt ja eigentlich genau dieser religiöse, dieser geistliche Mensch, Verlorene, der Sünder, wiederkommt. Aber was passiert mit dem, der körperlich immer dabei war? Ich gehe davon aus, dass sie sich da maßgeblich überführt wurde. Wie kann das sein, dass der Ältere auch zurückkommen muss zum Vater, dass der auch wiedergefunden werden muss, weil er gesehen hat. Er war sicherlich sich nicht als verloren gesehen hat. Er war doch immer beim Vater. Zur Unterstützung dessen würde ich gerne aus Matthäus 5, Vers 20 zur Unterstützung heranziehen. Denn ich sage euch, und das ist ein Teil der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die eigene Selbstgerechtigkeit, die sie sich durch ihre Einhalten der Gebote erarbeitet haben, die ist nicht ausreichend für diesen Vater, für unseren Gott im Himmel. Es geht ihm nicht darum, dass ich so eine Gerechtigkeit bekomme wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Es geht um diese wiedergefundene Gnadengerechtigkeit, dass ich in die offenen Arme vom Vater laufen kann und das auch als geistlicher Mensch. Worin erkennst du dich wieder? Primär kannst du dich mit dem älteren Sohn identifizieren? Oder siehst du dich eher noch bei dem Jüngeren und bei den anderen drei Gleichnissen? Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Hast du in der Gemeinde dich immer eingebracht? Hast du in der Kirche, bist du groß geworden und hast immer gedacht, ich bin doch dabei? Manche Regel, die vielleicht an Karfreitag kein Fleisch essen, habe ich doch immer eingehalten. Vielleicht bin ich auch immer treu in den Gottesdienst gegangen, habe treu meine Mitarbeit gegeben zu der geistlichen Gemeinschaft, zu der ich mich zugehörig fühle. Aber doch bin ich unzufrieden mit dem, wie mein Leben ist und denke mir manchmal einfach, frei sein, irgendwo anders sehe ich Freude und denke, die Freude ist doch viel größer wie die Freude, die ich in meinem Leben habe. Für mich gibt es hier zwei Teilaspekte bei dieser Umkehr. Einerseits diese einmalige Bekehrungsgeschichte, dieses einmalige Umkehren zum Vater, von dem ich davor weggelaufen bin. Oder wo ich physisch nie weggelaufen bin, aber diese Hinwendung zum Vater, die beim älteren Sohn nicht beschrieben wird. Und dann auch wieder die tägliche Buße zu tun, wenn ich merke, dass die Sünde mir zusetzt im Alltag. Dass ich merke, ich bin gar nicht so heilig und nicht meine eigene Selbstgerechtigkeit. Mein eigenes, ich schaffe es, ich halte die Gebote ein und ich bin religiös. Und es sollen auch alle sehen und wissen, hey, Benedikt ist Missionar in Bangladesch und das lasse ich mir auf meine Liste im Himmel anschreiben. Ich habe doch mehr aufgegeben als vielleicht manch anderer Mensch und möchte mir das und mir persönlich daraus meine eigenen Himmel und die Gemeinschaft mit Gott verdienen. Als Gemeinde, wo finden wir uns da wieder? Diese Offenheit, diese Freude über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut und hinzugefügt wird zur Gemeinde? Ist es denn überhaupt auf dem Schirm? Vielleicht hier in der EFG noch mehr? Wie sieht's aus mit den anderen Christen in Deutschland, die ja mittlerweile unter 50% gesunken sind, laut Statistik? Haben wir das denn noch auf dem Schirm, dass jemand mit offenen Händen wartet für diese Selbstgerechten und für die, die tatsächlich abgehaut sind? Bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich die Ringgeschichte auflösen. Verlorene Eheringe. Mein Ehering habe ich nicht wiedergefunden. 5 Jahre später hat meine Frau ihren Ehering auch verloren. Beide sind verloren gegangen. Bei den Eheringen gab es kein Happy End. Aber gibt es das Happy End beim wartenden Vater? Ob du über die eigene Sünde, über diesen Weg von dem jüngeren Sohn zu dem wartenden Vater kommst oder ob du über deine eigene Selbstgerechtigkeit, ich bin doch ein religiöser und gläubiger Mensch, zu diesem wartenden Vater kommst. Entscheidend ist, man muss zum Vater kommen und er steht mit offenen Armen da, und möchte dich willkommen heißen. Und das ist das Tollste, die tollste Botschaft, die man hier verkündigen kann in Deutschland und auch in Bangladesch. Der Vater ist ein liebender Vater, der uns auf uns wartet, egal mit welcher Biografie wir zu ihm kommen. Und die Freude im Himmel und auf Erde ist an dem Punkt, wo jemand sich in diese Arme des Vaters schmeißt. Hier, wenn wir Taufe feiern in der Gemeinde, wo ich 2011 getauft wurde, in Bangladesch, wenn Taufe gefeiert wird, wenn jemand sich für Jesus entscheidet und ein neues Leben beginnt, ist hier auf Erde und im Himmel riesige Freude, weil wir einen wartenden Vater auf uns haben. Ist das nicht die beste Botschaft der Welt? Amen.